schön, dass Sie hier sind in Hamburg. Sie sind im Vorfeld des G20 nach Hamburg gekommen, moderieren mehrere Podien des alternativen Gipfels, des Gipfels der Solidarität. Warum machen Sie das? Warum engagieren Sie sich?
Na, ich bin erstmal Wissenschaftler und forsche zur Globalisierung und forsche zur Krise der Globalisierung und zu Alternativen. Und ich denke, wenn es dann auch darum geht, real die Alternativen zu diskutieren und auch umzusetzen, dann ist das wichtig. Also es geht hier darum, zu kritisieren, erstmal zu verstehen, für was steht die G20, aber eben auch dann mit zu überlegen, mit zu beobachten, welche Alternativen werden diskutiert. Und das interessiert mich, da will ich Teil davon sein, eben als Wissenschaftler, aber auch, wenn man so will, als Aktiver.
Wofür steht aus Ihrer Perspektive die G20? Steht sie für ein modernes, innovatives, nachhaltiges Wirtschaftsmodell?
Nein, die G20 ist erstmal der Club der Mächtigen und zwar auch in den Ländern des Südens. Also es ist eine Fehlannahme zu meinen, da gibt es jetzt den großen Nord-Süd-Konflikt, sondern die Eliten in den Ländern, die starken Finanzakteure, die starken Wirtschaftsakteure, die organisieren sich in allen Ländern in den G20. Wie stark sie ist, das muss man sehen. In den letzten Jahren hat sie sich in der Finanzmarktregulierung als relativ stark erwiesen, aber im Interesse der Reichen. Und in vielen anderen Bereichen, wo sie zwar gesagt hat, sie will was machen gegen Klimawandel, für einen anderen Ressourcenabbau, ist sie eher ein Papiertiger. Also die G20 ist in einem Bereich relativ stark im Interesse der Mächtigen und in anderen Bereichen, wie man so schön sagt in Österreich, lässt sie eher aus.
Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben, gemeinsam mit einem Kollegen, es nennt sich Imperiale Lebensweisen. Steht die G20 genau für diese imperiale Lebensweise?
Ja, die G20 ist die, wenn man so will, politische Koordination mit vielen anderen. Man könnte die Welthandelsorganisation nennen, den Weltbank IWF, viele regionale Organisationen, auch die Europäische Union. Die sichert erstmal die bestehenden Lebensweisen ab, die bestehenden Produktionsweisen, in denen ja auch, das ist unsere These, nicht nur die Eliten gut abschneiden, sondern eben auch viele Menschen im globalen Norden, indem sie auf die billige Arbeitskraft, die billigen Ressourcen der Welt zurückgreifen in ihrem Alltag, wenn sie Auto fahren, sich ein Auto kaufen, wenn sie Fleisch konsumieren, in das Futtermittel eingeht, wenn sie ihre Kleidung kaufen und dass eben auch in den Mittelschichten des globalen Südens, in den sogenannten Schwellenländern, diese imperiale Lebensweise sich verallgemeinert. Wer also heute in China, in Brasilien, in Indien zu Geld kommt, hat vor allem die Idee, ich will jetzt so leben wie die da im Norden.
Sicher die G20 dieses Wirtschaftsmodell letztendlich ab und versucht, das weltweit durchzubringen?
Ich glaube, die G20 ist insgesamt ein Stabilisator. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der globale Kapitalismus sich immer noch in einer Krise befindet und dass die G20 nicht die klare Lösung hat, sondern die G20 ist ein Terrain. Es gibt ja durchaus Konflikte auch zwischen den Ländern, ja, zwischen den Regierungen, ein Terrain, auf dem diese Konflikte sprechbar werden. Nennen wir bestimmte Krisengebiete, nennen wir die Klimapolitik, die Energiepolitik, die Finanzmarktregulierung. Also die Regierungen können miteinander sprechen, kommen vielleicht zu Kompromissen und suchen dann Wege, es umzubauen. Also aus meiner Sicht ist die G20 eine Form, dass die Mächtigen überhaupt über die Krise sprechen können. Und sie haben ja selber keine richtige Krisenlösung. Sie sagen nur weiter wie bisher, aber wir kommen ja von einer Krise in die andere. Es gibt ja außer in wenigen Ländern mit wenigen Ausnahmen gibt es ja weiterhin keine Stabilisierung der Weltwirtschaft und vieler Gesellschaften.
Wo sehen Sie Alternativen, gerade im Bereich der Rohstoffpolitik?
Na, bei der Rohstoffpolitik brauchen wir unbedingt globale Regulierung. Also nicht mehr Freihandel, nicht mehr Zugriff, sondern wir brauchen auch Alternativen, die global abgesichert sind. Wir brauchen Rohstoffabkommen, die den Ländern, die Extraktionsländer sind, auch sichern, wenn eben weniger nachgefragt wird. Und wir müssen weniger produzieren, wir müssen weniger verbrauchen, dass sie dann nicht als Erste in die Krise schlittern. Also wir brauchen das, was es in den 70er Jahren gab, nämlich die Stabilisierung von Rohstoffpreisen, dass die Länder nicht der Volatilität, also den Aufs und Abs des Weltmarkts ausgeliefert sind. Auf der Ebene der Produktion und Lebensweise, also so wie sich auch die Gesellschaften selber herstellen, selber reproduzieren, brauchen wir dringend einen Umbau. Wir brauchen eine starke Reduktion von Ressourcen, von Emissionen, von Zugriff auf die Welt. Wir brauchen sowas wie ressourcenleichten Wohlstand. Wir brauchen solidarischen Wohlstand.
Die Bundesregierung hat mit Rohstoffpartnerschaften neue Initiativen gesetzt, verfolgt in diesen Initiativen eine Absicherung der eigenen Rohstoffbelieferung, sagt aber auch, dass Menschenrechte und Umweltrechte, aber auch Arbeitsrechte in diesen Abkommen Erwähnung finden bzw. durchgesetzt werden. Was halten Sie von dieser Initiative?
Na, erstmal, wie Sie selber sagen, geht es bei den Rohstoffabkommen um Zugang und um die Sicherung des Rohstoffzuflusses. Und dann wird noch gesagt, gut, wenn das jetzt eben zu ökologischen und sozialverträglichen Bedingungen ist, dann ist das sozusagen noch wünschenswert. Ja. Aber erstmal ist das, was man unter dem netten Wort der Rohstoffdiplomatie verhandelt, eine neue Runde des Rohstoffimperialismus. Die EU, die Bundesrepublik versuchen in einer der sehr mächtigen mächtigen Position mit verschiedenen Ländern Rohstoffabkommen zu schließen. Und dann hat man auch entweder in der Präambel oder sogar im Text selber nochmal Verweise auf eben soziale und ökologische Fragen. Aber die zentrale Frage ist der Rohstoffzugang. Und der zweite Punkt ist, was sind denn die Sanktionsmechanismen? Also in den Ländern selber, die ja sehr oft autoritär sind, der Ressourcenextraktivismus hat eine sehr autoritäre Komponente. Ich komme gerade aus einem Workshop mit Antikohleaktivisten und Aktivistinnen aus Kolumbien und die haben sehr plastisch geschildert, wie autoritär die Regierung vorgeht, zusammen mit den transnationalen Bergbauunternehmen, um dort den Kohleabbau zu sichern. Was würde jetzt die Bundesregierung machen? Wie kann sie denn eine kolumbianische Regierung, eine argentinische Regierung, eine burmesische Regierung dann auch unter Druck setzen? Und wie würde sie im Zweifelsfall verzichten auf die Rohstoffe, auf die Rohstoffexporte dann nach Deutschland, wenn jetzt bestimmte Sozial- und Umweltstandards nicht eingehalten werden? Also es ist eine ganz starke Asymmetrie zwischen dem Interesse, wir wollen unbedingt den Zugang zu Rohstoffen, und dem oft am Rand stehenden sozialen und ökologischen Standards.
Was halten Sie von der Alternative, die Rohstoffe im Boden zu lassen?
Ja, das ist der Horizont. Leave the oil in the soil. Wir müssen unbedingt einen Horizont haben. Das, was wir in einer Forschungsgruppe in Lateinamerika einen minimale Extraktion nennen. Also natürlich wird es weiterhin Rohstoffentnahme geben müssen, und zwar möglichst gering, zu möglichst hohen sozialen und ökologischen Standards und mit der lokalen Bevölkerung abgesprochen. Das, was ich gerade interessant fand in einem Workshop, war, dass es in Kolumbien die Gruppen sagen, wir wollen das Recht auf ein Nein. Wir wollen über unser Territorium bestimmen, aber wir können durchaus auch verhandeln, aber die Bedingungen wollen wir bestimmen. Und wir müssen raus aus diesem Produktion willen. Wir haben genug Gold in den Tresoren der Welt. Wir brauchen kein Gold mehr für die Hightech-Produkte, sondern das ist ja da. Das ist bereits extrahiert, meistens zu nicht besonders guten Bedingungen. Warum sagt man uns heute, wir brauchen dringend Gold für die Weltwirtschaft? Wir brauchen dringend Kupfer für die Weltwirtschaft, solange es die EU nicht schafft, eben die Idee des Recyclings und die Praxis des Recyclings so hoch zu fahren, dass wirklich weit geht, dass Kupfer auch recycelt wird. Und bis dahin, muss man sagen, ist es ein starker Horizont, die Ressourcen im Boden zu lassen.